Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Und in einer gewissen Weise ist das heute auch Thema, wenn man die digitale Souveränität runter übersetzt auf den Alltagsbereich. Und wenn man unter digitaler Souveränität eben nicht nur die von einem Land oder einem Kontinent versteht, sondern auch die persönliche digitale Souveränität. Was kann ich eigentlich alles machen in der digitalen Welt? Und da gibt es eine, wie ich sagen würde, bisher sehr große Sphäre, die nach Meinung der meisten Menschen nur zu betreten ist von Leuten, die wissen, wie spitze Klammern angewendet werden, die mit ihren Köpfen in Serverschränken hängen, also die Sphäre der Programmierung der Technologie. Und diese Programmierer- und Programmiererinnen-Sphäre, die hat aber durch künstliche Intelligenz plötzlich eine gigantische Durchlässigkeit bekommen. Diese Durchlässigkeit hat einen Namen, und zwar Vibe Coding. Vibe Coding, so als Begriff, bedeutet, dass man eigentlich Software herstellen kann, indem man einer künstlichen Intelligenz mit ganz normaler menschlicher Sprache Anweisungen gibt, wie diese Software funktionieren soll. Der Begriff wurde von Andrew Carpathy, einem der wichtigsten KI-Forscher der Welt, Januar 2025 entwickelt und hat eine gigantische Karriere hingelegt. Die Mechanismen gibt es zwar schon etwas länger, aber inzwischen gibt es eine regelrechte weltweite Bewegung von Menschen, die nicht programmieren können, aber trotzdem programmieren. Das hat auch bei mir persönlich messbare Folgen für nicht nur die Arbeit gehabt, sondern eigentlich sogar meine Alltagsgestaltung. Und genau deswegen machen wir heute eine Folge dazu. Wir deswegen, weil ich mir gedacht habe, das möchte ich nicht allein diskutieren, sondern mit jemandem, der nicht nur selbst begeistert Vibe Coding, wie ich auch, obwohl er selbst nicht programmieren kann, wie ich auch, sondern der diese ganze Sphäre von Anfang an begleitet, beobachtet hat und sich irgendwann entschlossen hat, nö, das mache ich auch. Hallo Marcel.
Hallo Sascha, freue mich, dass ich endlich mit dir darüber reden kann und nicht mehr meiner Frau ein Ohr abkauen muss bei dem Thema.
Ja, das ist vielleicht gleich die erste Sollbruchstelle. Wir reden natürlich nicht nur über Vibe Coding und wie es funktioniert, sondern wie es auch nicht funktioniert und wo es nicht funktioniert. Und da ist für mich einer der wichtigsten Punkte, dass meine unfassbare Begeisterung über dieses neue Instrument, Instrument ist zu kurz, also ich kann hier gar keine Superlative finden, die es irgendwie abbilden. Die Begeisterung über diese gigantische technologische, zivilisatorische Neuerung, die wird jetzt, sagen wir mal, nicht von jeder Person in meinem Umfeld geteilt. Ja? Wenn ich so im Durchschnitt zu Freunden, Bekannten, Familie gehe und dann anfange zu schwärmen, dann werden nach 3 bis 4 Sätzen die Augen so ein bisschen kleiner und vielleicht ist mal irgendwo ein halber Schritt zurück. Wie ist es denn bei dir? Kannst du mit Leuten über Vibe Coding reden oder hast du dann auch so ein bisschen so eine Mischung aus Gefühl von Sekte und Kegelclub?
Tatsächlich ist es ganz oft mittlerweile so, dass ich, wenn ich jetzt am Wochenende oder die Woche über, wenn ich die Wäsche aufhänge oder den Geschirrspüler ausräume oder die Küche aufräume, dann steht der Laptop offen da und ich mache dann regelmäßig irgendwelche Dinge, gebe ich frei oder sage, was als nächstes gemacht werden soll, wenn in der Zwischenzeit dann wieder etwas läuft. Und das ist tatsächlich so, dass es immer jetzt mittlerweile so mitläuft ganz oft. Und meine Frau ist, also ich habe das jetzt scherzhaft gesagt, sie ist tatsächlich auch ein bisschen beeindruckt, weil ich mir da alles so gebaut habe für die Arbeit und für andere Stellen. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, ne? Also so für uns, wenn man so ein bisschen Tech begeistert ist und selbst auch über die eigene Arbeit oder über das Leben dann auch so nachdenkt, was könnte man dann machen, dann ist es wirklich ein faszinierendes Thema, wo man auf einmal mit dem Computer sehr viel mehr Dinge machen kann als vorher, weil man dem Computer sagen kann, was er für einen bauen soll, was man dann künftig dann benutzt. Und das ist schon sehr aufregend, wenn man damit anfängt und dann sieht, was dann auf einmal geht. Also es wird ja wahrscheinlich genauso gehen wie mir. Ich habe Anfang des Jahres angefangen und hatte ein sehr kleines Projekt und das war eher nur etwas, wo ich mir überlegt habe, das wäre nützlich für die Arbeit und das kann ja nicht so lang dauern. Und ganz viele Leute, LinkedIn und in den Newslettern und wo auch immer, reden begeistert davon, wie sie das benutzen und was sie für sich bauen. Also wird es ja wohl gehen. Und dann hatte ich das gemacht und das war ein Prompt und dann war die App auf einmal fertig. Ich musste nichts noch dazu machen und es waren sogar noch mehr Features drin, als ich mir überlegt hatte im User Interface, also in der Oberfläche. Und das hat mich so umgehauen, weil obwohl ich wie du da relativ nah dran bin von der Arbeit her, hatte ich trotzdem nicht erfasst, verinnerlicht, wie viel da möglich ist. Und da hat dann bei mir dann die Reise angefangen und dann habe ich mehr gebaut.
Ja, wir wollen genau diese Reise beschreiben anhand von unseren persönlichen Projekten. Wir haben welche mitgebracht, sowohl welche, die gut funktioniert haben, wie auch welche, die, sagen wir mal, nicht ganz so gut funktioniert haben oder sogar in meinem Fall jedenfalls katastrophal gescheitert sind. Eine Anmerkung vielleicht noch. Wir haben uns entschlossen, den Bereich von Agents auszunehmen aus diesem Vibe-Coding-Kontext. Das wird vielleicht mal eine eigene Sendung, aber da gibt es ja eine ganze Reihe von super spannenden Ansätzen, wo Menschen ohne Programmierkenntnisse lernen, wie man zum Beispiel auf N8N, eines der großen KI-Unicorns in Deutschland aus Berlin, wie man da eigene Arbeitsabläufe mit Hilfe von Agenten so zusammenschraubt, dass am Ende viel Zeitersparnis, Effizienzersparnis und eine ganze Reihe von automatisierten Arbeitsschritten funktionieren. Das allerdings ist ein so großes eigenes Thema, dass wir hier Vibe-Coding in so einer Art ursprünglichen Sinn ohne AI-Agents, ohne KI-Agenten verstehen wollen, eher in Richtung Apps, eher in Richtung konkrete Anwendungen, aber eben auch, wenn man von Agents absieht, schon mit der Vorstufe, auch wie das beim Arbeiten in Zukunft funktionieren wird. Ich glaube, es ist wichtig, am Anfang erstmal die Flughöhe zu bestimmen. Und zwar auch abseits unserer Begeisterung. Denn dass wir von neuen Technologien begeistert sind, Marcel, das ist jetzt nicht eine riesige Überraschung für Leute, die unsere Wege schon länger verfolgen. Und meine Frage, die ich so ein bisschen als Leitidee auch für diesen Podcast ansehen will, ist Vibe-Coding sowas wie ein weiteres Werkzeug für Profis, ein Hobby für begeisterte Digitalos? Ist es also etwas, was in der Nische, in der es jetzt gerade ist, bleiben wird? Oder handelt es sich um eine neue Kulturtechnik, die bald zu fast jedem Wissensjob dazugehört und Arbeit und Ökonomie zumindest zum Teil umwälzen wird? Ja, das sind so die beiden Pole, von denen ich glaube, es könnte beides realistisch sein.
Ich gehe davon aus, dass wir hier den Anfang sehen von einem neuen Art und Weise, wie Computer arbeiten und wie wir als Menschen Computer wahrnehmen und dass wir eine zunehmende, sozusagen Verflüssigung von Oberflächen sehen werden. Also was wir jetzt hier machen, ist ja letzten Endes noch, wir setzen uns hin, wir nehmen die KI und lassen uns Apps bauen, die wir dann benutzen, genau auf unsere Sachen, unsere Vorstellungen zu. Getrimmt und gebaut. Aber im Grunde genommen, was wir beide machen, ist ja das nochmal das alte Paradigma. Du lädst dir eine App runter, die du möchtest und die benutzt im Programm und benutzt das dann, weil das ist, was du brauchst. Aber dieses Paradigma übersetzen wir ja jetzt in die KI-Welt und ich glaube, dass wir eher in der nicht so fernen Zukunft es immer stärker so sein wird, dass die KI quasi im Moment dir eine Oberfläche baut für die Aufgabe, die du da gerade gebraucht hast. Und dann kannst du sie vielleicht auch wiederverwenden und so weiter. Also das wird dann eher, glaube ich, für, sage ich mal, in Anführungszeichen normalere Menschen als uns so funktionieren, dass die KI auch proaktiv reagiert. Das sehen wir ja zum Teil jetzt auch schon, dass jetzt nicht einfach nur, man stellt die KI eine Frage und dann kommt eine Wand an Text zurück. Manchmal kommt dann halt auch ein Diagramm oder eine Grafik, die es besser erklärt, was die KI dir versucht zu erklären. Und da sehe ich schon auch, dass das dann eher so in die Richtung zunehmend gehen wird. Und da würde ich schon sehr stark sagen, dass das eher eine Kulturtechnik dann auch wird, dann zusätzlich zu diesem passiven Konsum von den KI erstellten Oberflächen und Apps in dem Moment dann das noch stärker auch für sich selbst anzupassen, wie man das gerne möchte. Also da ist die Bandbreite ist gerade sehr, sehr aufgegangen, sehr groß geworden, wie das eigene Verhältnis, dein persönliches Verhältnis zur Software sein kann.
Ja, das ist für mich auch immer wieder ein Faszinosum, im Guten wie im Schlechten, wie stark da die persönliche Perspektive, die zum Beispiel ich habe, abweichen kann von der öffentlichen Wahrnehmung. Also ich möchte jetzt gar nicht anfangen, damit in irgendeiner bundesdeutschen Fußgängerzone PassantInnen zu fragen, was sie unter Vibecoding verstehen. Ich glaube, da ist es einfach wirklich noch viel zu früh, auch wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, in der Frühzeit des Bloggens, einfach Leute zu fragen, was eigentlich genau Blogging ist. Und das war jedes Mal, sagen wir mal, mit gemischten Ergebnissen im besten Fall. Es gibt ein Aber. Und dieses Aber bezieht sich darauf, dass wir, was die KI-Transformation angeht, die aus meiner Sicht schnellste Transformation im technologischen Bereich haben, die wir jemals beobachten konnten. Das ist halt gerade erst 3,5 Jahre alt, dieses Thema generative künstliche Intelligenz. Das darf man nicht vergessen. Ende 22 mit ChatGPT in der GPT-Version 3.5 online gegangen und plötzlich gibt es gleich mehrere Generationen, ich würde sagen gegenwärtig 3 Generationen, wo die Nutzung selbstverständlich ist auf einem Level von, sagen wir mal, Social Media. Ja, wir haben also bei den Millennials und Generation Z und auch bei Teilen der Generation Alpha KI-Verwendung als absoluten Standard. 75%, 80%, 85% der jungen Menschen benutzen das einigermaßen regelmäßig, zumindest in der westlichen Welt. Das zeigt mir, dass vielleicht bei dieser Transformation nicht nur die Geschwindigkeit, sondern eben auch die Veränderungsintensität größer ist. Und das würde dafür sprechen, dass man sich, egal ob man es Vibecoding nennt oder nicht, vielleicht in einem Jahr oder in zwei selbst eine App baut. Wenn man es auch nicht so nennt, dann sagt man aber doch seinem Personal AI Agent etwas, was der nur mit einer eigenen App hinbekommen kann, und der baut die dann schnell. Und ob der das dann so tut, wie man das heute unter Vibecoding-Mechanismen verstehen wird oder nicht, das ist noch eine zweite Frage.
Ja. Genau, also gerade so die ersten Anfänge sieht man ja schon, ne? Diese Live-Artefakte bei Claude oder auch bei ChatGPT. Die Intensität und die Geschwindigkeit, mit der sich das alles weiterentwickelt, das ist auch etwas, das mich sehr umtreibt, weil wir zwei ja schon aus beruflichen Gründen relativ nah dran sein, versuchen vorne dran zu bleiben. Und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass ich wusste, dass man das machen kann und dass das mittlerweile relativ gut, man so kleine Sachen machen kann. Aber das Ausmaß mit dem, was da jetzt auf einmal möglich geworden ist, um zum Jahreswechsel, was da kam. Also da, vielleicht habe ich da auch gerade einen guten Zeitpunkt abgepasst, als ich dann im Januar damit angefangen habe, weil dann auch die Modelle dann auch so gut waren. Aber das hat mich sehr überrascht. Das hat mich auch überrascht über mich selbst, dass ich, obwohl ich permanent darüber schreibe, das Ausmaß nicht verinnerlicht hatte. Und ich glaube, dass es ein Thema ist, bei dem dass die Vorstellungskraft ganz oft nicht ausreicht, wenn man es einfach nur liest oder von jemandem hört, dass man das, glaube ich, so etwas, gerade wenn man auch aus der Softwarewelt kommt und vielleicht auch Entwicklerin ist, dass man es wirklich testen muss, ausprobieren muss, um für sich selbst festzustellen, wo da hier die Potenziale und die Grenzen liegen.
Ja, lass uns mal gleich kopfüber reinspringen und ganz anfassbar und konkret werden, nämlich über die ganz konkreten Projekte sprechen, die wir selbst angeschoben haben, du und ich. Da kann man das vielleicht auch am besten erkennen und erlernen, warum und wie Vibecoding interessant sein kann, wenn man das so ganz anfassbar macht. Ich habe da dir gegenüber natürlich einen gigantischen Vorsprung. Ich habe nicht Anfang des Jahres, sondern schon Ende letzten Jahres angefangen. Ja, das werden 4 bis 6 Wochen früher gewesen sein, wo ich mich dazu herabgelassen habe, endlich mal Vibecoding auszuprobieren, nachdem ich vorher schon aber sehr intensiv mich damit beschäftigt hatte, wie das funktioniert. Aber so ist es halt manchmal. Es gibt Phasen, da hat man mehr Zeit, und es gibt Phasen, da hat man ein bisschen weniger Zeit. Und plötzlich mache ich das und von einer Sekunde auf die andere habe ich das Gefühl, hier passiert etwas, das ist für mich persönlich life-changing. Und life-changing war das vor allem, das möchte ich in einem ganz konkreten Projekt vorstellen, im wahrsten Sinne des Wortes, bei meinem Claude-Projekt Gesundheit und Longevity. Ja, ich habe einfach ein Dutzend Projekte, wo ich in verschiedenen Bereichen sortiere, verschiedene Erkenntnisse, Reports, Recherchen. Da sind dann immer jeweils, das kann man bei KI-Projekten, bei Claude machen, immer zusätzliche Informationen noch dabei, die mit berücksichtigt werden. Und da habe ich schon relativ lange ein Gesundheit- und Longevity-Projekt. Da habe ich angefangen im Dezember, dann mit Schwerpunkt im Januar, mir ein Supplement-Dashboard gebaut. Ich nehme vergleichsweise viele Supplements, ja, also für mich hört sich das normal an, aber für andere Leute, die sind dann völlig überrascht, dass ich so zwischen 20 und 25 Supplements am Tag nehme. Also verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, würde man so sagen. Da zählt eine ganze Menge dazu, Aber das Interessante daran ist, dass es da vergleichsweise wenig am Markt gibt. Das hat in Deutschland konkrete Gründe. Es ist unfassbar schwer, etwas anzubieten, was nicht gegen 127 verschiedene Gesetze verstößt. Jedenfalls, wenn man nicht irgendwie 17 Anwälte beauftragt, die genau rausfinden, was man alles nicht darf und wofür man alles irgendwelche neue Verträge mit irgendwem braucht, dann ist das ziemlich schwierig. Das habe ich mir gebaut. Und das, was ich mir gebaut habe, Vibecoding, das war mein erstes und größtes und das ist bis heute mein Herzensprojekt, das ich mir gebaut habe, war einfach, dass ich meine Blutbilder da reinladen kann. Ich mache regelmäßig sehr umfassende Blutbilder, weil ich eine Autoimmunerkrankung habe, nämlich eine Schilddrüsenerkrankung, die leider Auswirkungen auf ungefähr alles andere hat, weil die Schilddrüse irgendwie so sitzt im Hals und die zurrt und zappelt irgendwie in allen möglichen anderen Bereichen dabei mit rein. Dann habe ich mir also ein Tool gebaut, wo ich meine Blutbilder hochlade und dann daraus auch mit den Medikamenten, die ich einnehme, mit den verschiedenen Zuständen, mit so ganz vielen verschiedenen Parametern, da kann ich mir dann eine tägliche Supplementierungsliste ausspucken lassen. Und die berücksichtigt einen wichtigen Punkt, den ich bis dahin gar nicht beachtet hatte, nämlich, dass bestimmte Medikamente und bestimmte Supplements nicht zusammengenommen werden dürfen, sondern mit einem gewissen Abstand. Das heißt, es ist, wenn man mehr als 5 Supplements nimmt, sowieso schon wahnsinnig schwierig, richtig rauszufinden, wann nimmt man was, wie, in welcher Dosierung. Auch die Dosierung, die ist meistens so one size fits all, aber du kannst anhand der Blutwerte relativ gut sagen, wie viel solltest du denn eigentlich nehmen? Du kannst, das habe ich eben auch gemacht in meinem Vibecoding-Projekt, in mein Supplement-Dashboard, mit einbauen, wie ist denn der neueste Forschungsstand? Da habe ich mir ein Dashboard gebaut und das sagt mir, wann ich welches Supplement nehmen soll. Und wenn neue Forschungen dazu kommen, ich kann dann auf Knopfdruck immer so eine Recherche machen, gibt es dazu neue Forschung, dann spuckt es mir aus, wie das meinen Plan verändern könnte. Wenn ich ein neues Blut hochlade, dann kann ich mir neue Empfehlungen geben lassen. Was sollte ich vermindern? Sollte ich vielleicht was dazunehmen? Gibt es eine neue Forschung dazu, weil ich hier einen Mangel habe? Und das alles zusammenzubauen, das ist mein großes Herzensprojekt. Und das ist ein so tolles Gefühl, unter anderem, und da komme ich auch schon zu dem Schlussakkord meines Lieblings-Vibecodings-Projekts, weil mir nicht das halbe Dutzend Ärzte, mit die ich dazu schon konsultiert habe, gesagt haben, sondern mein Vibecoding-Projekt hat mir gesagt, dass ich Magnesium und mein Schilddrüsenmedikament auf gar keinen Fall gleichzeitig einnehmen darf, weil sich die Wirkung gegenseitig aufhebt. Das hat mir vorher niemand gesagt. Warum auch? Wenn man bei einem Arzt ist, der sagt ja nicht automatisch, nehmen Sie übrigens X oder Y oder Z. Aber es ist faktisch so, dass man sein Schilddrüsenmedikament nicht mit zusammen einnehmen darf mit einer ganzen Reihe von Supplements. Dass ich das zum ersten Mal höre von meinem eigenen Vibe-gecodeten Supplement-Dashboard, das war für mich so ein emotionaler Durchbruch der Extraklasse.
Das glaube ich, das ist wirklich eine wahnsinnige Geschichte, dass da die so eine Überraschung dann da auch da kommt, womit du gar nicht gerechnet hast und einfach nur gedacht hast, dass das so im Alltag dir das dann weiterbringt. Das ist, glaube ich, etwas ist, wo es nicht nur so ist, dass man mit der KI Apps bauen kann für einen selbst, sondern dass man auch gleich mitdenken sollte, wenn man sich überlegt, was könnte denn für mich sinnvoll sein, sondern dass man auch mitdenken sollte, dass man natürlich in die Apps selbst auch wieder KI einbauen kann und dadurch ganz viele Funktionen dann da reinkommen können, die sonst schwer bis gar nicht umsetzbar sind in, ich sage mal in Anführungszeichen, normaler KI-freier Software. Also gerade das, was du auch genannt hast, ne, dass diese automatisiert so neue Forschung mit reinbekommen, da musst du ja dann auch eine KI irgendwo haben, die das dann analysiert und dann auf die Daten in der App dann entsprechend dann drauflegt, um dir dann personalisiert etwas zu sagen, was für dich nützlich sein könnte oder nicht. Und das ist auch etwas, was ich bei mir festgestellt habe, was ich dann ganz viel bei meinen Apps gemacht habe. Angefangen hatte ich Anfang des Jahres, ich hatte einen Dienst, das war ein Online-Dienst, da konnte man, das war so wie so Google Doc online, konnte man da schreiben. Ich schreibe lokal in der App und habe dann meinen Text, wenn ich mit dem fertig war, immer in diesen Online-Dienst rüber kopiert, weil das war ein Google Doc mit ganz vielen KI-Funktionen für Schreiber. für Leute, die Texte schreiben. Und da war dann so, da konnte man zum Beispiel so eine Grammatiküberprüfung machen lassen, wo dann nicht nur die Rechtschreibung geprüft wird, sondern auch, ah, guck mal, hier hast du versehentlich einen Satz doppelt geschrieben oder ein Wort doppelt geschrieben oder hast hier ein Komma vergessen. Kommasetzung ist für mich immer noch eine Herausforderung, auch obwohl ich so viel schreibe seit 20 Jahren. Das hat sehr viel geholfen, war aber nervig, das dann immer danach reinzuladen. Ich wollte das eigentlich schreiben. Und dann dachte ich, naja, Mensch, die Leute machen das, machen die eigenen Apps. Ich müsste doch eigentlich nur lokale Grammatiküberprüfung, das muss doch nicht so schwer sein. Und das war dann dieses erste mit einem Prompt, wo ich dachte, na gut, das ist jetzt der Aufschlag und mal gucken, wie lange das dauert, bis das fertig wird. Und dann war das, ich weiß nicht mehr, ist ja schon eine Weile her, aber 5 bis 10 Minuten hat das maximal gedauert. Dann war diese Grammatiküberprüfungs-App fertig. Die KI hatte noch ein paar mehr Features reingebaut, also in der Oberfläche, so von der grafischen Oberfläche her. Und das war gleich mit dem ersten Aufschlag sehr viel besser als den Dienst, den ich ersetzen wollte in meiner Arbeit. Und das hat mich so umgehauen, dass ich gedacht habe, okay, jetzt schreibe ich mir ein Schreibprogramm nur für mich, für alles, was ich brauche. Und da habe ich dann ganz viele Sachen reingebaut. Ich arbeite zum Beispiel viel mit Screenshots. Ich schreibe auf dem Mac. Da, wenn man einen Screenshot macht, landet es per Default am Desktop. Also habe ich in der Sidebar ein Segment, wo die Dateien, die im Desktop liegen, dann gleich mit einer Bildvorschau dargestellt werden, sodass ich das dann rüberziehen kann in den Text und so weiter und so fort. Und da habe ich auch ganz viel, da habe ich auch die KI-Grammatik Überprüfung, das war ja der Ausgang, habe ich da drin. Ich habe gerade die App mal aufgemacht und dann habe ich verschiedene Sachen weiter reingebaut. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das auch benutzt, ich benutze seit 10, 15 Jahren schreibe ich, wenn ich schreibe und ich weiß, an dieser Stelle muss ich nochmal nachhaken, da muss ich noch was nachschauen oder muss noch was eintragen, dann benutze ich die zwei Buchstaben TK, um dann schnell wieder dahin zu kommen, weil die sonst nicht in Wörtern nicht vorkommen oder nur wirklich nur sehr, sehr, sehr selten. Und dann habe ich in der Sidebar dann einfach mir auch ein Feature reinbauen lassen, das einfach diese TK-Stellen auflistet mit dem Text drumherum. Und wenn ich draufklicke, springt es dann an meinen Text. Also wenn ich dann hier 10.000 Zeichen lang Text habe, sehe ich dann, okay, hier sind noch 5 Stellen, wo ich nochmal reingehen wollte. Und da kann ich schnell draufklicken und dann lande ich da. Und das sind so alles so kleine Funktionen, die einem helfen können. Mhm. Eine Sache würde ich noch sagen, bevor ich jetzt hier fertig bin. Also ich könnte über die Schreib-App, in der mittlerweile seit 3 bis 4, 5 Monaten alle meine Texte entstehen, könnte ich noch sehr viel länger reden, weil ich habe da wirklich viel reingebaut. Aber was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe auch eine KI-Sidebar, in der ich die KI Fragen stellen kann über den Text. Also zum Beispiel, wie ist meine Argumentation? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Oder gib mir mal 10 verschiedene Vorschläge für eine Überschrift für den Text, der da ist. Und was ich auch gemacht habe, ich habe in der Sidebar einen Recherche-Tab. Und da kann ich jetzt, wenn ich beim Schreiben, ich schreibe einen Satz, eine Aussage und nachdem ich den geschrieben habe, überlege ich, stimmt das wirklich, was ich da geschrieben habe? Das hat vor 6 Monaten gestimmt, stimmt es immer noch? Dann kann ich das einfach markieren und habe dann bei Recherche habe ich dann einen Prompt dahin gelegt, da kann ich draufklicken, da ist automatisch dann meine Auswahl in den Kontext reingeladen und dann geht das an eine KI-Suche, EXA in dem Fall, und dann wird, wenn diese Information öffentlich online verfügbar ist, dann sagt es, das stimmt, und dann gibt es mir 3, 4, 5 Quellen. Oder es stimmt nicht, oder es ist veraltet, es hat sich verändert, die Zahl ist nicht richtig und so weiter. Und das kostet mich von der Zeit her, markieren, auf den Button klicken und dann auf das Ergebnis warten. Das ist eine super schnelle Suche, das sind 2 Sekunden. Und das hat so massiv meine Arbeit als jemand, der Texte schreibt, verändert. Das hat so die Dichte an Fakten und Informationen in meinen Texten viel größer gemacht, weil die Geschwindigkeit, um etwas zu überprüfen, wo man vorher gedacht hat, naja gut, ja, jetzt nachschlagen, jetzt googeln, mache ich das jetzt, wenn es mir wichtig ist, ja, wenn es mir nicht wichtig ist, dann schreibe ich es lieber raus oder formuliere es um, sodass da kein Fakt drin steht, den ich überprüfen muss. Aber so ist es sehr einfach geworden, das zu überprüfen, und das sind halt so ganz viele kleine Sachen, die ich mir da reingebaut habe, die meine Arbeit spürbar verbessert haben und die ich ja weiter entwickelt habe. Also es ist auch die größte App von den Apps. Ich habe mehrere Apps geschrieben und ich habe im Vorfeld mal, was man auch machen kann, ich benutze Claude Code, aber man kann ja auch mit Codex und mit anderen Dingen arbeiten. Vielleicht reden wir nachher auch noch kurz drüber, was da so verschiedene Möglichkeiten sind. Aber ich habe da bei mir, weil ich da drin schreibe, habe ich gesagt, in Vorbereitung auf ein Podcast-Gespräch über unsere Codearbeit, über unsere Programmierarbeit, geh doch mal über unsere gemeinsame Arbeit, also die ganzen Sessions, und schau mal, und stell mir mal einfach mal, mach mal eine Übersicht zusammen. Und da habe ich mir auch mal die, Codezeilen quasi raussuchen lassen. Ich bin mittlerweile bei den ganzen Apps insgesamt, bin ich bei 113.000 Zeilen Code.
Um Gottes Willen.
Ja. Aber aber Mika ist die größte App. Mhm. Also Mika, die Schreib-App, die habe ich so genannt. Und die hat 24.871 Zeilen Code. Die nächstgrößere ist dann 11.000 und dann die meisten sind dann unter 10.000. Aber nur mal so eine Größenordnung zu sagen. So, Sascha, jetzt kannst du mich mal fragen, wie viele Zeilen von diesem Code ich gelesen habe.
Das Ding ist, ich hätte ein sophisticated guess, dass die Zahl die gleiche ist wie bei mir. Und zwar auf die Nachkommastelle, wenn man das anekdotische, ach guck mal, da ist auch Code, der angezeigt werden kann, nicht als Lesen betrachtet. Richtig. Null wäre mein educated guess.
Ja, genau. Ja.
Ich habe erst mitten in meinem Vibe-Coding Beginn nach so ungefähr 6-7 Wochen überhaupt festgestellt, dass es da so einen Reiter gibt, wo man auch den Code anzeigen lassen kann. Ja? Also ich habe vorher gar nicht richtig gemerkt, dass man das auch anzeigen kann. Ich habe, muss ich dazu sagen, allerdings mich dem schrittweise angenähert. Ja? Also schrittweise angenähert insofern, dass ich am Anfang eher so Artefakte heißen die oder Artifacts, kleine Codes, kleine Apps innerhalb von Claude. Ich bin Ende letzten Jahres auf Claude umgestiegen von ChatGPT. Das muss vielleicht nicht für immer sein. Auch Gemini habe ich zwischendurch gedacht, wäre genau das Ding. Alle haben Stärken und Schwächen. Google haut jeden zweiten Dienstag ein neues Vibe-Coding-Instrument raus, was man wieder irgendwo integrieren kann. Aber das Interessante daran ist, dass ich eine Entwicklung hinter mir habe von jemandem, der eigentlich gar keinen Bock hat, sich mit irgendwelchen FTP-Servern zu beschäftigen, will sagen, wo man irgendwelche Dateien auf einen Server draufschieben kann. Ich bin schon sehr lange jemand, der eigene Webseiten baut, habe das aber immer mit so absurden Baukästensystemen gemacht und danach nochmal Leute bezahlt, die das können, damit sie drüber schauen, ob da irgendeine Katastrophe drin ist. Insofern, ich interessiere mich nicht so für das klassische Coden. Muss aber sagen, über das Vibe-Coding habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es bestimmte Mechanismen gibt, die sind dann besser aufgehoben auf meinem eigenen Server, wo ich dann sagen würde, okay, die schiebe ich jetzt hoch. Das ist auch deswegen so, weil man in der Perspektive, wie betrachte ich denn diese App, die ich da habe, habe ich bei mir festgestellt, beim Vibe-Coden unterschiedliche Ernsthaftigkeiten und unterschiedliche Motivationen, das jetzt auch wirklich bis zum Ende zu treiben, bis es wirklich gut funktioniert. Und wenn ich ein Projekt habe, was am Ende auf meinem Server funktioniert, damit man es zum Beispiel aufrufen kann mit einem Smartphone und damit das auch andere Leute aufrufen können, da muss man es ein bisschen ernsthafter machen, da muss man sich um ein paar Sicherheitsfeatures kümmern, dann muss man so ein bisschen in die Technik dann doch wieder reinschauen. Man hat da zwar irgendwie so ganz simple Anleitungen, aber ich wollte eben, dass auf saschalobo.com/irgendwas dann etwas sehen ist, was man benutzen kann. Ja, wir nennen das App, aber es ist eigentlich eine Art funktionale Website mit Datenbank dahinter. Und dann fängt sofort ein Rattenschwanz von Dingen an, die man eben mit berücksichtigen muss. Ja. Ich hätte noch ein kleines Projekt, was ich da zum Besten geben wollen würde im Vibe-Coding, bevor ich dann mit dir über die Sachen, die gar nicht geklappt haben, sprechen will. Und zwar haben wir mit 4 Kindern, der Älteste ist gerade erst 5 geworden, einen vergleichsweise hohen Bedarf an Babysitting-Situationen. Und die tauchen immer relativ spontan auf. Ja, also es ist nicht so, dass wir sagen können, okay, wir brauchen im September folgenden 7 Tagen einen Babysitter, sondern es ist immer mehr oder weniger so, jetzt die Woche, wie machen wir das eigentlich? Und da habe ich einfach eine Babysitter-Zeitenplanungs-App gebaut und versucht, das eben so zu machen, dass man sagen kann, an den Tagen bräuchten wir. Und dann haben wir aber gedacht, das könnte man theoretisch an dem Tag machen. Oder das macht man dann. Das heißt, wenn die nicht da kann, dann könnte sie vielleicht an einem anderen Tag. Aber das müssen wir dann auch. Also da gab es noch ganz viele Sollbruchstellen und Mechaniken. Das war insofern eine große Freude, dass ich es gemacht habe, weil ich das genauso gestalten konnte, wie ich will. Und wenn ich darauf klicke, dann sendet er automatisch eine Anfrage, ob sie auch am Dienstag kann und nicht am Mittwoch. Also solche Sachen kann man dann da einbauen. Das Problem ist, dass vielleicht ganz gut darüber zu sprechen, wie auch die Probleme sind. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich da so viel an Konzept reingedacht habe, dass klar war, diese App wird nicht rechtzeitig fertig. Rechtzeitig wäre vor der Geburt gewesen unseres jüngsten vierten Kindes.
Verstehe.
Die App ist bis heute nicht fertig. Die ist dringend notwendig. Die erleichtert alles. Sie ist immer noch nicht fertig.
Also die üblichen Softwareprobleme gibt es auch beim Coding.
Absolut. Ja. Also übrigens, regelmäßig habe ich mit SoftwareentwicklerInnen darüber gesprochen. Die lachen sich immer tot, weil man, wenn man Vibe-Coding anfängt, in ganz klassische, uralte, längst bekannte Software-Erstellungsprobleme reinrennt. Und die alle nochmal reenacted. Ja. Hast du auch so Problemfelder entdeckt für dich beim Vibe-Coding?
Tatsächlich nicht so viele, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich zufällig einen relativ guten Ansatz von Anfang an gefahren habe, um genau das zu umgehen, was du gerade sagst. Das hat mir dann auch Claude dann auch zurückgespiegelt, als ich mir das aber analysieren lassen, dass ich relativ viele Apps habe mit einem klaren Fokus, so dass ich nicht gleich ein was mache und ganz viel. Und Mika ist, also die Schreib-App ist dann letzten Endes nur so groß geworden, weil ich die jetzt immer wieder mir was eingefallen ist. Ach, das hätte ich gerne drin. Und dann habe ich das so Stück für Stück weitergebaut, aber immer erstmal so in sehr, eher so in kleinen Schritten. Und ich habe so verschiedene Dinge. Wenn ich mir das überlegt hatte, ich habe zum Beispiel, ich bin einer der 5 Leute auf der Welt, die nicht Gmail für E-Mail benutzen, sondern so Fastmail, so ein E-Mail-Provider, der kein MCP hat also keine KI-Anbindung hat in irgendeiner Form, zumindest bis vor kurzem. Und da hatte ich mir überlegt, ja, wie kann ich denn KI an meine E-Mails ranbekommen? Und dann wäre natürlich die technisch naive Überlegung, ja, da brauche ich mir halt einen E-Mail-Client. Aber mir ist klar, dass die Komplexität von so etwas viel zu groß ist. Deswegen habe ich überlegt, wie könnte ich das denn möglichst niedrigschwellig machen? Und dann habe ich das gemacht, was ich das letzte Mal vor 20 Jahren gemacht habe und habe Thunderbird runtergeladen, also ein E-Mail-Client, der von Firefox zu Firefox gehört, und habe mir da von meiner KI ein Plugin bauen lassen, ein KI-Plugin, das dann da die E-Mails gelesen hat, die von Thunderbird runtergeladen wurden. Also das ist halt so etwas, worüber man nachdenken kann und auch ganz oft auch einfach auch den KI-Agenten fragen kann, hier, ich habe mir was Folgendes überlegt, was sind denn da die Wege, um da hinzukommen, was ist aufwendig, was ist nicht so aufwendig, wenn man das nicht so, sage ich mal, so überblickt wie jetzt du oder ich. Also dadurch, dass ich seit über 20 Jahren über die Themen schreibe, habe ich ein relativ gutes Verständnis dafür, wie Apps funktionieren, was es am Markt gibt, was man benutzen kann, was man nicht benutzen kann. Und deswegen kam mir dann die Idee, das dann einfach dann über ein Plugin zu machen. Also wo kann ich denn andocken mit meiner Lösung zum Beispiel? Und das ist dann halt eine Abkürzung, die man an der Stelle auch nehmen kann.
Ja, man sollte ja übrigens erwarten, ich habe das eben schon angedeutet, dass an dieser Stelle Google mit Gmail eine fantastische Lösung theoretisch haben könnte. Wenn man Gemini, also die KI-Anwendung von Google, benutzt, dann ist die durchaus in vielen Bereichen ebenbürtig, in einzelnen Detailbereichen sogar besser als Claude und ChatGPT, so als Platzhirschen, einerseits im Consumer, im EndanwenderInnenbereich und andererseits im so Business-Bereich, das Claude, Anthropic ein bisschen größer. Und dann muss ich leider aber feststellen, zumindest für meine Ansätze, und die sind nicht völlig außerirdisch, ist Gemini, das eingebaut ist in Gmail, von dem ich mich sehr viel versprochen habe, weil ganz viele Dinge in E-Mail ich gerne hätte. Ich benutze Gmail so als zentrales Mail-Programm für alle möglichen Dinge. Ich will einfach, sagen wir mal, die Steuererklärung 2024. Und da brauche ich halt alle Rechnungen, die mir als PDF 2024 geschickt worden sind. Das wäre doch ein total organisches Feature, wenn Gemini für Gmail, ja, 2 Produkte aus dem Hause Google, die eng miteinander verheiratet sind, das ist sogar ein eigener Knopf für Gemini in Gmail, wenn ich da einfach fragen könnte, sag mal, zeig mir doch mal bitte alle Mails, die eingegangen sind, die Rechnungen beinhalten, die mir gestellt worden sind. Ja. Ich bin selbstständig, ich arbeite relativ viel so in Netzwerken, es gibt relativ viele Leute, die mir Rechnungen schreiben. Da würde man doch denken, cool, das geht ganz leicht. Das ist jetzt kein außerirdisches Feature. Gemini hat mir 5, für das ganze Jahr, 5 Mails rausgesucht, an denen Rechnungen angehängt waren. 5. Also es sind sehr, sehr, sehr viele Rechnungen. Und Gemini für Gmail kriegt es gar nicht hin.
Okay, stellt euch mal vor, Europa wäre digital wirklich unabhängig. Also nicht nur so als Buzzword, sondern eigene Infrastruktur, eigene Datenräume, eigene Kontrolle darüber, was mit unseren digitalen Systemen passiert. Darüber sprechen wir ja auch häufig hier im Podcast, digitale Souveränität. Und das klingt erstmal groß, das ist auch ein großes Ziel. Im Kern ist das aber eine ziemlich praktische Frage. Und zwar, wie schaffen wir es, technologisch so aufgestellt zu sein, dass wir selbst entscheiden können, was passiert, dass wir nicht erpressbar sind? In einer Welt, wo so viel über Cloud, über Vernetzung, über Daten, über Plattformen läuft, geht es da eben nicht mehr nur um Technik, sondern eigentlich auch um ökonomische Handlungsfähigkeit, sogar nationale Handlungsfähigkeit. Und genau dann wird plötzlich das Thema ziemlich konkret. Zum Beispiel auf dem CloudX Summit bei Stackit. der findet am 17. September 2026 in Wiesbaden statt und bringt genau die Leute zusammen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. IT-Entscheider, Cloud-Enthusiasten, Menschen aus Wirtschaft und Politik, all diejenigen, die am Ende digitale Souveränität faktisch auch umsetzen müssen. Der Leitgedanke dahinter ist ziemlich klar, um es Englisch auszudrücken, The Sovereign Cloud, Backbone for Europe's Digital Independence, die früher oder später, je machtvoller digitale Instrumente werden, eben auch die gesamte Unabhängigkeit bedeuten kann. Die Idee, wenn wir in Europa souverän sein wollen, brauchen wir Infrastruktur, die das möglich macht. Das ist nicht nur theoretisch, wir brauchen funktionierende Lösungen. Welche gibt es da? Wie setzen Unternehmen das heute schon um? Und wie kann sich daraus ein echter Wettbewerbsvorteil ergeben? Das dazu passende Motto: Experience, Exchange, Explore. Und ihr ahnt schon so ein bisschen, wenn es sich um den Cloud X Summit bei Stackit handelt, dann fangen diese Worte natürlich auch mit X am Anfang an. Experience, Exchange, Explore. Aber dahinter steckt eine wirklich wichtige Entwicklung. Deswegen ist der Cloud X Summit auch ganz bewusst so angelegt, dass man nicht nur zuhört, sondern aktiv teilnehmen kann. Das Meetup startet am 16. September und auch am Eventtag 17. September gibt es eine ganze Reihe von weiteren Networking-Formaten. Alle Infos dazu findet ihr unter cloudxsummit.stackit.com/lobo. cloudxsummit zusammengeschrieben.stackit.com/lobo. Ich hoffe, wir sehen uns da und jetzt zurück zum Podcast.
Insofern sehe ich, ja, da ist ein gigantischer Vibe-Coding-Bedarf, sich endlich das richtige Tool zu bauen.
Jetzt vor ein paar Tagen hat der E-Mail-Provider, den ich benutze, der hat jetzt ein MCP integriert, also das Protokoll, mit dem ein KI dann auf so einen Dienst auch zugreifen kann, wenn man das entsprechend freigibt.
Das muss man vielleicht mal kurz erklären. MCP ist im Prinzip die USB-Schnittstelle für künstliche Intelligenzen untereinander. Ja, das ist wie so eine Art Kabel, wo man zwei KIs miteinander verbinden kann und die können dann nach bestimmten Regeln miteinander sprechen. Und dieses Regelwerk ist MCP.
Genau. Und da kann man standardisiert einfach die KI überall miteinander verbinden, mit anderen Diensten. Da das jetzt möglich ist, habe ich jetzt meine KI jetzt mit meinem E-Mail verbunden und habe über das gleiche Protokoll habe ich auch meine To-Do-Listen-App, also Todoist, verbunden und habe jetzt jeden Tag so ein Scheduled Task, also eine regelmäßige ablaufende Aufgabe morgens, gucke in meine E-Mails rein und wenn es etwas gibt, worauf ich antworten muss oder auch eine Rechnung bezahlen muss oder was ich mir anschauen sollte, wird da automatisch mit dem Link zu der E-Mail dann sowas in der To-Do-Liste angelegt. Da habe ich mir jetzt dieses E-Mail-Plugin gebaut gehabt, um dann schneller meine Inbox mit KI erfassen zu können. Das war total praktisch und wirklich ein großer Sprung für vorher, also durch die Inbox zu scrollen, und habe das jetzt effektiv vielleicht 3-4 Monate benutzt und jetzt habe ich eine bessere Lösung, die das nochmal besser macht. Um nochmal auf die Grenzen zurückzukommen, was ich tatsächlich festgestellt habe, zum einen, ich habe auch eine, weil ich relativ viel recherchiere und versuche, so tief wie möglich zu recherchieren, habe ich mir versucht, eine App zu bauen, die verschiedene Deep Research Funktionen, also diese Report-Erstellung von KI-Anbietern in einer App zusammenzuführen und dann halt mit einer Anfrage verschiedene Reports zu erstellen und dann nochmal eine andere KI zu haben, die dann drüber schaut und das nochmal gegencheckt und zusammenfasst und so weiter. Und da habe ich festgestellt, dass ich da die Herausforderung habe, dass es etwas ist von der grafischen Oberfläche, was komplett neu ist und ich mir Gedanken machen muss, wie ich das tatsächlich irgendwie darstellen will. Und das ist eine Herausforderung sowohl für mich als auch für die KI ist, weil es da nicht wenig Anhaltspunkte gibt, wo kann man sich fest entlanghangeln. Da habe ich aber auch noch einen guten Tipp da, was das angeht, dass man, wenn man das benutzt, dass man der KI sagt, bevor sie loslegt, etwas umbaut, dass sie einem 3, 4, 5 alternative Vorschläge für die grafische Oberfläche geben kann. Dann kann man schon mal gucken, ah ja, das passt mehr, das passt nicht, bevor man dann einfach schon was Fertiges da hat und dann noch was verändern will. Ein anderes Beispiel, was ganz schnell geht, lach jetzt nicht, Sascha, aber Ich habe mir einen Client gebaut für die sehr wichtigen Netzwerke Mastodon und Bluesky. Und das ging auch relativ schnell, einfach weil es da, weil es zum Beispiel für Mastodon einen Client gibt, der als Open Source auf GitHub liegt. Und da kann sich dann so eine KI dann auch bedienen, wenn es so Open-Source-Bausteine gibt, die man dann schnell dann so zusammenbauen kann. Und da kann man dann auch relativ leicht so Funktionen dann zusammenfummeln. Und das ist halt auch so eine Sache, wo man auch der KI auch sagen kann, recherchiere gründlich oder vielleicht auch selbst, man recherchiert an anderer Stelle, wie man etwas umsetzen kann. Vielleicht noch zwei Beispiele, was ich dann auch gerade auch so, was in die Nische geht. Ich habe mir auch einen Musikplayer-App gebaut, weil ich mache Freizeitmusik, und als Musiker, da hast du dann halbfertige Tracks dann als Musikdateien da liegen und musst es dann irgendwie organisieren, und dann einfach eine App zu haben, wo man eine Musikdatei hat und kann dann Kommentare machen, kann das so. Das sind halt alles so Sachen, wo man, die wirklich für wenig Leute wirklich nützlich sind, die es so nicht einfach am Markt, sage ich mal, gibt oder öffentlich. Das kann man so schön bauen. Oder eine andere Sache, die ich privat gemacht habe, um nochmal was ganz anderes zu sagen. Mein Kind, mein Kleiner ist in der dritten Klasse, und dem habe ich zum Mathe-Lernen habe ich eine Mathe-Lern-App gebaut, und der ist, das passt auch hervorragend zu diesem schnucklichen Vibecast, der ist ein großer Schmetterlings-Fan. Also habe ich die Mathe-Aufgaben erstellt, und dann habe dann so nach 5 Aufgaben das dann so als Anreiz, dann kommt halt ein Schmetterlingsbild und sowas, was er dann quasi freischaltet. Und da kann man halt sich wirklich Gedanken machen, was wäre denn eine Lernhilfe für mein Kind? Und dann kann man die wirklich so genau umsetzen. Und das zum Beispiel ist total einfach, weil da musst du dir keine Gedanken über Sicherheit machen oder über irgendwie, oder über die, den, wie kannst du das wirklich umsetzen, weil das sehr leicht für die heutigen Modelle umsetzbar ist. Und so als letzter Satz, ich habe zum Beispiel bis jetzt auch alles, was ich gebaut habe, ist alles nur lokal. Das sind lokale Mac-Apps, also Chrome-Erweiterungen noch, so, aber alles bis jetzt nur lokal. Also an Web-Apps habe ich mich bis jetzt noch nicht rangewagt.
Ist auch eine neue Sphäre, ne? Da kann ich mal, bevor wir jetzt diesen großen Bereich einleiten, was alles nicht geklappt hat, kann ich mal zum Besten geben, dass ich, als ich angefangen habe, eben Dinge zu bauen, die dann auf einer dafür vorgesehenen, von mir vorgesehenen Seite auf meinen eigenen Servern laufen. Der Hintergrund ist, dass man inzwischen mit so Web-Apps, also eigentlich Webseiten, relativ viel machen kann. Man kommt ziemlich dicht an so klassische Apps aus dem App-Store ran. Ja? KI hilft einem da natürlich. Und ich baue eine von diesen Web-Apps, die dann auf saschalo.com/irgendwas laufen soll, natürlich passwortgeschützt und so weiter und so fort, damit das nicht jeder benutzen kann. Ich baue die so also vor mich hin, und ganz zum Schluss denke ich nochmal, hast schon viel gehört, lasse ich mal eine andere KI diesen Code reviewen, ob das vielleicht das ein oder andere Sicherheitsproblem beinhalten könnte. Obwohl ich vorher Claude Code gesagt habe, dass ich das ins Netz stellen möchte, also eigentlich Claude Code wusste ganz genau, wofür es ist, habe ich da derart gravierende Sicherheitslücken gefunden. Natürlich neigen KIs manchmal dazu, entweder so zu tun, als sei gar nichts, oder dazu, das ist das Allerschlimmste auf der ganzen Welt. Aber es waren schon ein paar kritische Fehler da drin, beziehungsweise Anweisungen, die man als Fehler interpretieren kann. In einem Bereich war es zum Beispiel so, das ist jetzt nur für Nerds und Softwareentwicklerinnen irgendwie interessant, dass ich die Beschreibbarkeit einer bestimmten Datei so aufsetzen sollte, dass praktisch jeder in diese Datei reinschreiben konnte, der sie im Netz gefunden hätte. Und es gibt so Bots, die gehen durchs Netz und schauen, wo kann ich welche Daten reinschreiben. Das passiert alles automatisiert. Das heißt, wenn man irgendwo irgendwas ins Netz stellt, dann ist die Chance relativ hoch, dass früher oder später automatisiert ein Bot, auch ein KI-Bot, versucht, da Schwächen drin zu finden. Das, was ich gemacht hätte, das habe ich zum Glück nicht, aber es war wirklich nur so Zufall, dass ich es nicht gemacht habe, wäre eine scheunentoroffene Datei auf meinem eigenen Server abzulegen, wo wer weiß, was hätte, auch noch mit ausführbarem Code und so, da hätte jemand auf meiner Seite automatisiert irgendeinen Bot reinpflanzen können. Und es hätte wirklich von der Haftung über das Geld, über alle, es hätte wirklich eine Katastrophe in jeder Hinsicht werden können. Und dass es nicht passiert ist, lag ganz simpel daran, dass ich nochmal dachte, ach, könnte man ja nochmal checken. Ja, also das war so vielleicht als Eröffnung für die Dinge, die einfach schief gehen, wenn, und das ist die Quintessenz, Leute wie ich, die zwar ein technisches Verständnis bis zu einem bestimmten Punkt haben, aber die keine Ahnung von Programmieren haben, wenn die anfangen zu programmieren, dann laufen die in eine Vielzahl von echt schwierigen und manchmal sogar hochkritischen Fehlern.
Ja, total. Also das ist auch etwas, was man, glaube ich, an vielen Stellen, nicht nur fürs Vibe-Coding, also grundsätzlich mitnehmen kann, so dieses Vier-Augen-Prinzip, ne, dass man das auch mit der KI machen kann, dass man dann auch nochmal ein anderes KI-Modell über die Arbeit drüber schauen lassen kann, was eins gemacht hat. Oder selbst das gleiche KI-Modell. Also manchmal, ich lasse was erstellen, und dann manchmal auch am Wochenende, was ich vorhin sagte, wenn ich das dann so nebenbei laufen lasse, sage ich, hier, guck mal über den Code drüber und guck mal, ob du irgendwelche Bugs findest. Einfach nur so. Und dann listet es irgendwas auf und sagt dann, was dann gemacht werden soll und was nicht. Und dann kann man sich dann überlegen, erklär mir mal mehr, was dann hier und so etwas ist. Mhm. Was mir aber auch da passiert ist, ich habe mit Claude Code eine App erstellen lassen und habe dann Codex ausprobiert von OpenAI. die Code-App. Und die hat dann auch gravierende Bugs gefunden und hat dann, ja, dann müssen wir das und das reparieren. Und dann habe ich das machen lassen und dann hat die App nicht mehr funktioniert. Weil dann wurde irgendwas repariert, was dann eine Funktion dann kaputt gemacht hat. Das ist halt auch was dann passiert. Und dann muss man es wieder zurückrollen oder muss dann halt und beim nächsten Mal halt mehr, vielleicht nochmal nachhaken, das habe ich mir dann angewöhnt. Verändert das irgendeine Funktion an der App?
Traust du dich offen über deinen größten Vibe-Coding-Fail, dein fehlgeschlagenstes Projekt der letzten Monate zu sprechen?
Ja, tatsächlich sind es dann eher so Apps, die ich dann einfach erstmal so aufgegeben habe. Ich hatte zum Beispiel einen automatischen Time-Tracker versucht zu bauen, den ich auch einfach mit meinen Apps verbinden kann und sagen kann, hier in meiner Schreib-App zum Beispiel, da markiere ich dann, jetzt schreibe ich hier einen FATS-Text oder einen Text für meinen Newsletter. Und dann kommt nochmal unterschiedliche Funktionen dann, je nachdem, welcher Text dann getaggt ist, dann rein. Und da wäre es relativ leicht, dass der Time-Tracker dann sieht, aha, das ist Arbeit für die FAZ, aha, das ist Arbeit für Neunetz.com oder aha, das ist Vorbereitung für einen Podcast mit Sascha oder wie auch immer. Das hat dann aber aus verschiedenen Gründen, so wie die Kommunikation nicht funktioniert, das ist jetzt nicht so ein Riesenfail, aber das ist dann etwas, wo ich dann irgendwann so ein bisschen die Geduld verloren habe, dann weiter auf der Fehlersuche zu sein, woran es jetzt hakt. Und das liegt jetzt so halb bei mir noch rum, bis ich mir das irgendwann vielleicht doch nochmal anschaue.
Ich habe einen größeren Fail, also einen tatsächlich teilweise sogar schmerzhaften Fail, den ich dir berichten kann. Als Selbstständiger habe ich die wiederkehrende Problematik, dass ich bestimmte Zahlungsströme, bestimmte Finanzdaten sinnvoll auswerten können muss, was nicht immer ganz einfach ist, weil das ist sowieso, so Buchführung und so Steuerberatung ist ja in Deutschland ein unfassbar komplexes Thema. Und das, was ich da machen wollte, ist, dass ich mir meine Ausgaben in einem bestimmten Jahr oder einem bestimmten Monat, es gibt beides, bewerten lassen können wollte. Ja, also zum Beispiel, wie viel habe ich bestellt? Wie viel habe ich für X ausgegeben? Wie viel habe ich für Y ausgegeben? Und mir schien es, als könnte man das gut automatisieren. Ich wollte dann einfach meine Kontobewegungen hochladen, im Sinne von Kontoauszügen für einen Zeitraum X. Und dann wollte ich überprüfen, hat zum Beispiel die Steuerberatung alles als beruflich bezeichnet, was auch tatsächlich beruflich ist. Das ist gerade, wenn man selbstständig arbeitet, in so Bereichen, die merkwürdig sein können. Ja, merkwürdig heißt hier nicht so was ganz Klassisches, so frag mich Handwerker oder so Tischler, sondern wo man so ist, Moment, diese 5 Bücher, die waren bei mir Arbeitsmaterial. Ja, und das sieht zwar aus, als hätte ich hier einen Film gekauft, in Wirklichkeit war das aber Recherche für ein Projekt X. Ne? Oder hier diese Reise. Auf der Reise haben wir die Hälfte der Tage Podcasts aufgenommen. Das hat schon seinen Sinn, dass ich da X% beruflich angesetzt habe und so weiter. Also sind Sachen, die sind nicht ganz leicht zu erkennen. Da habe ich mir einfach, ich würde sagen, ich bin inzwischen bei 40 verschiedene Finanzdashboards geschrieben, weil immer irgendwas nicht richtig geklappt hat, Also die Zuordnung, erstmal eine automatisierte Zuordnung, die war komplett Katastrophe. Ja, also die automatisierte Zuordnung anhand von ganz speziellen Regeln, die hat dann zum Beispiel sowas gemacht wie Kontobewegungen zwischen, ich habe ein Privatkonto und ein Geschäftskonto, das ist bei Selbstständigen relativ normal. Ja. Und dann hat die App so getan, als sei, wenn ich einen Übertrag mache vom einen Konto aufs andere, als sei das eine neue Einnahme. Und das ist nach bestimmten buchhalterischen Regeln tatsächlich nicht völlig falsch, führte aber dazu, dass ich plötzlich viel höhere Einnahmen hatte, als ich gedacht habe. Das hat die KI, sagen wir mal, so ein bisschen en passant, doppelt falsch verstanden. Sie hat nämlich einerseits so getan, als wäre das eine zusätzliche Einnahme, und andererseits so getan, als sei das ein normaler buchhalterischer, eine doppelte Buchführung, man muss hier und Kreditoren, Debitoren, tralala. Also das heißt, das ist auf eine Weise falsch verstanden worden, wo ich plötzlich bei der Gesamtsumme Zweifel hatte, Moment, irgendwo muss hier ein Fehler sein. Das ist viel mehr, als ich dachte. Es war ein gutes Jahr, aber habe ich so viel verdient? Das kann gar nicht sein. Und da ist mir überhaupt erst aufgefallen, an wie vielen Stellschrauben plötzlich so ein Vibe-Coding-Projekt richtig Schaden verursachen kann, weil ich gemerkt habe, dass bestimmte Zuordnungen gar nicht automatisiert werden können von einer KI, die nicht darauf spezialisiert ist. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich schon das, sagen wir mal, 10. oder 12. Finanzdashboard gebaut habe. Meine Gedanken am Anfang waren, es kann doch nicht so schwer sein. Ich hatte in dem Jahr, sagen wir mal, 1247 Kontobewegungen, die richtig zuzuordnen, die Einnahmen, die Ausgaben, dann mir so ein Tool herzustellen, wo ich sagen kann, ah, das ist beruflich, ah, das ist zu 20% beruflich, ah, das ist komplett privat. Da klicke ich mal so durch und ich wollte es mal am Anfang so auch als Smartphone-App, also dass ich auch auf dem Smartphone nebenbei machen kann, dass ich so ein bisschen und dann einfach so ein bisschen mehr Wissen über die eigenen Finanzströme. Es ist nach wie vor eine komplexe Gesamtkatastrophe aus vielen unterschiedlichen Gründen. Und einer der Gründe davon ist, dass die Analyse von Dokumenten durch generative künstliche Intelligenz, dass die manchmal eben auch nach einem Vibe funktioniert. Der Chatbot guckt dann auf irgend so Dokument oben drauf und denkt, na, das könnte mal in diese Richtung gehen. Und vermutet dann. Der fängt an Punkten an zu vermuten, wo du denkst, das kann dein Ernst nicht sein. Technisch vollkommen klar, warum das so ist. Aber dass an bestimmten Stellen man dazu sagen muss, hier darfst du nicht einen ungefähren Wert nehmen, weil es geht um Buchhaltung, sondern hier musst du einen ganz genauen Wert nehmen. Das ist eine Sollbruchstelle. Ja, also, um es mal, mein größtes bisher, ich habe noch die Hoffnung nicht aufgegeben, komplett gescheitertes Problem ist eine Finanzstrom-Auswertungs-App für mich als Selbstständigen, ja, wo ich irgendwie einen besseren Überblick bekomme über bestimmte Ausgaben, Zahlungsströme, wie viel ist von uns privat, was ist beruflich. Ich bin so kläglich gescheitert, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, das ist interessant, ne, weil das ist ja letztendlich das, was wir hier so in unserer Freizeit oder Halbfreizeit machen, so ein bisschen als Hobby, das, was Produktmanager und Managerinnen machen, ne, also den Umfang von Projekten erfassen und dann überlegen, mit welcher Roadmap, also mit welchem Ablauf, wie kann man das implementieren und umsetzen. Finde ich wirklich lustig. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass man da vielleicht vom Ansatz her so bei dir rangehen würde, dass man erstmal nur mit ganz konkreten Transaktionen anfängt und dann gucken und dann sich so weiterhangelt. Das ist zumindest, was ich so ein bisschen bei mir dann so versuche. Ich bin so, also jetzt mir ist auch noch eingefallen, bin jetzt auch noch an einem Projekt dran, ist noch nicht wirklich gescheitert, aber von der Komplexität her schon ein bisschen größer. Ich versuche über eine Suchmaschine Anbindung, eine Desktop-App, Datenbanken von Unternehmens Zahlen zu erstellen, so dass ich einen besseren Überblick habe über so deutsche Branchen, die ich tracke und dann vielleicht auch mal mehr so Richtung Datenjournalismus da vielleicht auch mal was zu machen und so etwas. Aber da bin ich auch noch stark am Verzweifeln, weil das noch nicht funktioniert und ich nicht so richtig herausfinde, warum es nicht funktioniert. Aber so ganz grundsätzlich, was ich interessant finde, ist, dass man an ganz vielen Stellen mittlerweile heute, wenn man so etwas baut, von ganz vielen Anbietern so an die Hand genommen wird. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber es gibt ganz viele, vor allem so Unternehmen, die in der letzten Zeit jetzt entstanden sind, die natürlich so KI-zentrisch dann auch sind, die dann sagen, hier, wenn du unsere Programmierschnittstelle einbinden willst, also wenn du jetzt deine, was auch immer du baust, unsere Dienste nutzen willst, ne, und dann zahlt man dann pro Nutzung und so weiter, dann nehmen wir dich hier an die Hand. Ja, mit welchem Agent baust du denn? Baust du mit Codex, baust du mit Cursor, baust du mit Cloud Code und so weiter? Dann geben sie dir, und was willst du damit bauen? Und dann erstellen sie dir schon den Prompt, den du dann bei deinem Agent nur noch, bei deiner KI nur noch rein kopieren musst. Also das sind dann schon so sehr interessante Entwicklungen, was natürlich nachvollziehbar ist, dass sich drumherum natürlich dann jetzt neue Dienste auch, die so gebaut werden und sich so weiterentwickeln, dass natürlich viele Leute, auch Unternehmen, dass da solche Dinge dann auf die Art integrieren.
Absolut. Ich habe dann ein eigenes Beispiel. Das Projekt ist nicht gescheitert, aber nach hinten gestellt worden. Ich hatte mal zwischendurch gedacht, dass es gar nicht ganz sinnvoll wäre, wenn ich so die wichtigsten Unternehmen im KI-Bereich regelmäßig überprüfe, was deren Zukunftsaussichten angeht. Mein Hintergrundgedankengang war, dass ich quasi das nächste Nvidia, was so explodiert, oder das nächste Micron, um ein bisschen was Aktuelleres, was niemand so viele Leute kennt, wo vollkommen klar war, zumindest Eingeweihten, das würde wahrscheinlich größer werden, dass ich da die Aktienkursentwicklung ein bisschen früher mitbekomme. Ja, mein Aktienportfolio ist bis jetzt nicht überragend groß, unter anderem, weil ich diese Sphäre nicht so gut verstehe, wie ich es mir wünschen würde. Also Aktien, KI schon, aber Aktien. Und da wollte ich mir so einen Tracker bauen und dann kam genau so ein Angebot, beziehungsweise wurde vollkommen klar, es wäre nicht schlecht, wenn ich irgendwie Yahoo Finance oder Reuters oder so mal so ein paar Daten in Echtzeit reinziehen kann, so zum Beispiel Börsendaten und Entwicklungsdaten und dann noch eine Auswertung von den jeweiligen Börsenbeteiligungen und wie die bewertet werden von irgendwelchen Analysten. Und dann kommt man relativ schnell auf die Reuters AI Suite, die man dann zur Verfügung gestellt bekommt, wo man halt so eine Anbindung hat, wo man bestimmte Tools und Daten von Reuters in sein eigenes Tool reinziehen kann. Und das Problem, was ich dann, in das ich reingerannt bin, ist, dass am Anfang ist es so kostenlos oder gefühlt kostenlos und dann galoppieren die Kosten in einer Weise schnell weg. Wenn du sagst, naja, aber es wäre schon ganz cool, ja, wenn ich auch ein paar chinesische Unternehmen mit dabei und dann plötzlich kostet es halt nicht mehr 12 Euro im Monat, sondern 4.000 Euro im Monat. Also nicht, dass ich das hätte bezahlen müssen, aber das sind Größenordnungen, die man dann plötzlich erlebt. Das ist eine Datenschnittstelle, wenn du denkst, ach, es reicht eigentlich, wenn ich das einmal die Stunde abfrage, auch wenn ich eigentlich Echtzeit am liebsten hätte. Und dann merkst du, dass der Wechsel von monatlich kostenlos auf einmal die Stunde, der kostet dann halt nicht mehr, sagen wir mal, 20 Euro mehr oder 40 Euro mehr, sondern mal 100, was Kosten angeht. Ne? Das ist, ich möchte gerne diesen Punkt nutzen, unabhängig vom Scheitern und auf die Metaebene zu gehen. Warum glaubst du denn, dass das nicht nur so ein Nerd-Instrument ist oder etwas, womit heute halt schon wirklich fast alle SoftwareentwicklerInnen weltweit arbeiten, Vibe-Coding oder sagen wir mal KI-Unterstützungstools im weiteren Sinn? Warum glaubst du, wie ich, dass das eine neue Kulturtechnik ist? Ich vergleiche es für mich immer mit Office, ja, also Microsoft Office. Bis in die 80er, teilweise 90er Jahre hinein konntest du theoretisch irgendeinen Arbeitsplatz antreten und sagen, Microsoft Office, was war das nochmal, weiß ich nicht. Aber irgendwann, ich glaube, das war Anfang der 90er wird es gewesen sein, vielleicht auch Mitte der 90er, ich habe das nicht mehr genau, das könnte man sicherlich über KI recherchieren, aber ist auch egal, es geht eher um darum, dass es passiert ist. Irgendwann war klar, du brauchst für jeden Job, den du neu in einem Büro antrittst, die Fähigkeit, ein paar Microsoft Office-Programme, Mail-Programme und so weiter zu bedienen und zu wissen, was da los ist, wie das funktioniert. Hm. Ich glaube, dass es mit Vibe-Coding ähnlich wird. Ich glaube, dass du in einem Zeitraum X, weiß nicht, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, kann ich nicht sagen, spielt auch eigentlich keine Rolle, dass du Vibe-Coding genauso beherrschen musst wie Office-Anwendungen. Du glaubst es ja auf eine Art auch. Warum?
Ja, das glaube ich. Und ein Grund ist, dass Vibe-Coding in Anführungszeichen beherrschen sehr viel einfacher sein wird, als Microsoft Word zu beherrschen. Also da zum Beispiel ein Foto in ein Dokument reinzumachen und das vielleicht zu verschieben, ohne dass das Dokument komplett auseinanderfällt. Ich glaube, dass man es sogar schon an Microsoft Word festmachen kann. Warum wird es in den Unternehmen überall eingesetzt? Das siehst du an den Menüs und Untermenüs und Untermenüs und Untermenüs, die, wo keiner von uns jemals alle Funktionen benutzt, aber jede Funktion von irgendjemandem irgendwo benutzt wird. Also die Welt ist komplex und die wird dann von so einem Programm, das möglichst versucht, alles abzudecken, oder jetzt in Unternehmenssoftware, also SAP zum Beispiel, so. Also super komplexe, riesige Monolithe, weil die versuchen, eine komplexe Welt abzudecken in einer festgeschriebenen Software. Und was wir hier sehen, ist, dass auf einer KI-Basis das alles sehr viel, wie ich vorhin schon gesagt habe, so flüssiger wird. Das hat ganz viele Auswirkungen. Wenn wir daran denken, also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, in den 5 bis 10 Jahren wird es Unternehmen geben, die ihr ganzes Intranet über dann wahrscheinlich auch lokal betriebene KI organisieren und zusammenstellen lassen. Und solche Unternehmen werden viel geringere Onboarding-Kosten zum Beispiel haben, als Unternehmen, die da so ganz aufwendige, schwer zu verstehende Software haben, wo man erstmal 3 Tage Training machen muss, bis man dann an seinem Bürotisch dann irgendwie so die 5 Klicks machen kann, die man jeden Tag dann da machen muss, damit man weiß, wo was funktioniert. Und das ist dann sehr viel leichter auch, das ist ja auch so eine Art von Personalisierung, dass das dann so anpassbar ist. Und auf einer persönlichen Ebene, und das klingt vielleicht total albern, aber ich habe, seit ich angefangen habe, meine eigenen Apps zu schreiben, bemerke ich bei mir belustigt, dass ich genervt bin von Apps, wenn ich irgendetwas machen will und es geht nicht gleich oder es ist umständlich oder so etwas. Weiß nicht genau, wie stark das dann tatsächlich so der Fall sein wird, und wie lange das dauern wird, aber so der große Durchbruch von diesen ganzen Themen, über die wir jetzt reden werden oder jetzt geredet haben in der letzten Stunde, kommt, wenn das dann alles auch in die Betriebssysteme reinwandert, also direkt in dem Betriebssystem drin sitzt und dann konkret in den mobilen Betriebssystemen, die die wir ja alle benutzen, Android und iPhone. Und bei Android hat ja Google schon damit angefangen, Create My Widget, dass man mit der KI dann personalisiert etwas erstellen kann. Und auch die Überlegung, wenn man sich vorstellt, wie viel praktischer es ist, wenn ich mir selbst zusammenstelle, was auf meinem Homescreen dargestellt wird. Nicht ein Raster an Apps und auch nicht irgendwie ausgewählt aus den 10 Widgets, die mir meine Apps irgendwie anbieten, wo ich ein bisschen was aussuchen kann zwischen drei Ansichten, sondern ganz konkret für meine private, persönliche oder berufliche Situation angepasst. Und dann natürlich der nächste Schritt, ich kann es mir selbst zusammenstellen oder dann sozusagen proaktiv von der KI im Hintergrund dann anpassen, je nachdem nach meinem Nutzungsverhalten. Zum Teil sieht man das ja schon so ein bisschen, aber das ist ja schon etwas, was ich glaube, dass wir da hier gerade an der Schwelle stehen, wo wir sehen, okay, das ist jetzt möglich und das wird jetzt alles auf absehbare Zeit kommen, weil es technisch möglich ist.
Man kann sogar noch weiter zurückgehen in der Zeit, vielleicht, als das, wovon wir gerade gesprochen haben, nämlich in den 90ern, der Beginn davon, wie sowas wie Textverarbeitung oder Excel Eingang gefunden hat in die verschiedensten Projektwelten, aber zum Standard wurde, indem man sich anschaut, wie die Einführung des Personal Computers geraten ist, was da entstanden ist, zu welchem Zeitpunkt. Ne, es gibt The Mother of All Demos, das ist so ein Video, was es sich lohnt für besonders nerd-interessierte Menschen, sich anzuschauen. Wir reden hier von 1968. The Mother of All Demos, das ist von Douglas Engelbart am 9. Dezember 1968. Der stellt vor, in einem Auditorium in San Francisco eine so große, heute also wirklich absurd scheinende Zahl an Neuerungen, die damals für unfassbares Aufsehen in diesem Auditorium unter diesen ganzen digitalen Nerds gesorgt hat und die heute in der Selbstverständlichkeit herstellen. Der hat bei dieser Mother of All Demos nicht nur ein sogenanntes Online-System vorgestellt, sondern die absolut grundlegenden Elemente des Personal Computings. Zum Beispiel Fenster sind dort vorgestellt worden. Zum Beispiel Hypertext, zum Beispiel Grafiken, zum Beispiel Navigation und die Eingabe von Befehlen, zum Beispiel Videokonferenzen, zum Beispiel die Computermaus, zum Beispiel Textverarbeitung, zum Beispiel die dynamische Dateiverknüpfung, zum Beispiel Echtzeit-Kollaboration mit einer Art Editor, der eigentlich mehr oder weniger ein frühes Google Docs war. Ja, das alles wird 1968 in einer einzigen Präsentation vorgestellt und sollte 25 oder 30 Jahre später eigentlich die Businesswelt insgesamt verändern. Ja, und das ist wirklich jemand, der sich das ausgedacht hat. Das gab auch vorher schon Ansätze, aber der zeigt das alles auf einer einzelnen Präsentation. Das halte ich für völlig unglaublich. Es ist so ein ikonischer Moment. Und ich glaube, dass ganz viele von den Dingen, die wir im Vibe-Coding jetzt so in Ansätzen spüren, ähnliche Prägemacht später haben werden wie eine solche Präsentation. Dass man jetzt schon Ansätze merkt, dein Tool kann nicht X, dann schreib das doch einfach. Dann veränder die Software doch so, wie du es brauchst, mithilfe von Vibe-Coding. Und ob du es denn Vibe-Coding nennst oder nicht, ist eine andere Frage. Ich sehe, wie viele Menschen in den Büros heute eine völlig unzulängliche Software, irgendwie zurechtgebogene, dass sie gerade funktioniert, Arbeitsprozesskette, trotzdem noch bedienen, mit einer Art von, Horkheimer hätte gesagt, instrumenteller Vernunft. Das ist schon richtig, weil das so funktioniert, wie die Software das gerade haben will. Und wie viel Produktivität verloren geht, obwohl alle wissen, naja, man muss die Liste X exportieren, das ist aber sowieso fehlerhaft. Da muss man danach bei Peter Y rausstreichen. Und ganz am Ende kriegt man ein Ergebnis, was nicht so gut funktioniert, aber das braucht halt die Buchhaltung für dieses Zwischenergebnis, damit der Quartalsbericht fertig gemacht werden kann. Und dann merkst du, da ist so viel sowieso schon verbogen und schwierig und falsch. All das würde man in den Griff bekommen, wenn man die Magie des Vibe-Coding, glaube ich, sinnvoll, und das ist halt das Schlüsselwort, sinnvoll in heutiger Arbeitsprozess integriert. Und sinnvoll heißt nichts anderes, als dass Menschen, die bisher nichts mit Programmierung zu tun hatten, aber ganz nah an der Arbeit sind, die getan werden muss, dass die plötzlich Instrumente selbst beauftragen können, selbst auf den Weg bringen können. Und ich glaube, das wird in dem Moment groß, wo zum Standardset eines Unternehmens eben nicht nur Office gehört, sondern auch eine Art Sandbox, also eine Art Sandkasten, wo man auch mit ganz sicheren Wänden ausprobieren kann. Aber wie wäre es denn, wenn wir diese Daten immer in Echtzeit dort darstellen, dass wir alle sofort sehen, wo gerade irgendwas brennt und wir uns dann mit einem Klick dafür entscheiden, ja, ich mache das, nein, das musst du machen. Ja, also solche Tools, die echte Arbeitsprozesse in echten Unternehmen abbilden, wo aber heute niemand daran denkt, dass man das softwareseitig viel besser lösen könnte, weil allen klar ist, oh, wenn du jetzt hier einen Report abgibst, dass diese Software nicht so ist, wie sie ist, dann wird vielleicht in 6 Monaten ein Problem gelöst, das dann schon gar nicht mehr besteht.
Ja, ich glaube, dass wir da noch das unterschätzen, wie viel Fachwissen in den Unternehmen liegt, das halt nur so brach liegt, weil ja nicht jeder, der ein wirklich tiefes Fachwissen hat, nicht jeder hat dann auch gleichzeitig Programmierkenntnisse und könnte dann irgendwie zusammenarbeiten. Und die wenigsten deutschen Unternehmen haben unendliche IT-Kapazitäten, um das umzusetzen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich auch beobachte. Ich folge zum Beispiel 2 Musikern auf YouTube, die so Tutorials hochladen zum Musik machen. Und die haben beide dieses Jahr VST-Plugins rausgebracht, die sie mit KI gebaut haben. Ne? Also Leute, die in Musiktheorie tief drin sind, die aber nicht programmieren können und jetzt eigene Produkte gebaut haben. Auch da wieder was, wo man dann andockt an bestehende Musikprogramme. Ne? Aber solche Beispiele, und ich glaube, dass das in Unternehmen, dass da extrem viel Potenzial ist. Aber was da jetzt heute halt noch fehlt, ist genau das, was du sagst. Ne? Also sozusagen die Schienen, auf denen dann so ein Vibe-Code-Zug intern fahren kann, wo dann wirklich so harte Permissions hast. Also meine KI zum Beispiel hat nur Lesezugriff auf meine E-Mails und keinen Schreibzugriff. Da will ich einfach auf Nummer sicher gehen erstmal vorerst. Das reicht mir vollkommen. Und das muss halt, solche Sachen müssen halt intern dann auch noch abgedeckt werden. Und dann, glaube ich, kann da ganz, ganz viel an Potenzial freigesetzt werden.
Und gleichzeitig muss man über Unternehmens- und auch Institutionsstrukturen sprechen, weil gerade wenn man anfängt, Menschen die Macht von Software in die Hand zu geben, nichts anderes ist Vibe Coding. Software hat unglaubliche Macht. Der heutige Business-Takt in der Welt funktioniert nach Regeln von Software, bei Software, mit Software, durch Software. Ja, der Kern von den meisten Unternehmen sind verschiedene Software-Anwendungen, die ineinander greifen oder eben auch gar nicht. Ja, wie viel Software nicht ineinander greift und man deswegen aneinander beiarbeitet, ist in heutigen Unternehmen katastrophal. Es gibt eine ganze Industrie, die sich nur damit beschäftigt, wie man 117 verschiedene Softwarelösungen einigermaßen miteinander irgendwie so verheiratet, dass keine Katastrophe rauskommt.
Das ist tatsächlich eine ganz große Herausforderung. Ich habe in einer der letzten Forschungsübersichten, die ich für die FAZ schreibe, hatte ich auch ein Paper drin, in dem es genau auch um diese Themen ging, dass diese Produktivitätsschübe, die man durch die KI erhalten kann bei Programmierprojekten, dass der Code natürlich sehr viel schneller erstellt wird. Das hast du sicherlich auch schon gesehen. Manchmal will ich eine App machen und dann sagt Claude, ja, das kann man bauen, Programmierzeit ungefähr 7 Tage und 10 Minuten später ist es fertig. Diese Sprünge haben wir als Einzelkämpfer, die einfach die KI machen lassen. Aber wenn du einen Prozess hast, bei dem Menschen davor und danach sitzen müssen, ne, also Code Review und so weiter drin, das hat ja auch alles seine Gründe. Ich sage ja nicht, dass das nicht seine Gründe hat, aber die Folgen davon, und das ist auch nachvollziehbar, was das Paper dann gesagt hat, das reduziert dann diesen Produktivitätsvorsprung massiv. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es war dann wirklich von einer Verdopplung, Verdreifachung oder so auch runter auf, weiß ich nicht, 10-30% oder so. Was immer noch ein großer Produktivitätssprung ist, aber sehr viel weniger als was möglich wäre. Und je nachdem, wie man als Organisation, als Unternehmen aufgestellt ist oder vielleicht auch als Behörde, umso langsamer wird dann alles, was um die KI herum ist. Also die KI kann halt lossprinten, aber links, rechts, vorne und hinten stehen die Leute und halten sie fest. Also das ist dann halt auch der menschliche Flaschenhals oder die Prozesse, die dann drumherum sind als Flaschenhals. Das muss man halt einfach mitdenken.
Lass uns mal so als Zukunftsvision Vibe-Coding in den nächsten Jahren 2 Szenarien ein bisschen durchdenken und besprechen. Und das eine Szenario geht halt in so eine radikale Vibe-Coding wird überall sein Richtung. Und das andere geht in so eine Vibe-Coding gilt als unfassbar gefährlich und ist auf fast jeder Hinsicht auf eine Weise gescheitert, dass in den Unternehmen sich kaum jemand mehr traut, irgendwie auch nur den Begriff in den Mund zu nehmen. Beides wird so aus meiner Sicht nicht eintreffen. Ich glaube, wie gesagt, dass Vibe-Coding die neue Beherrschung von Office-Software sein wird. Es ist dann zwar überall, ist aber nicht in der Größenordnung, wie manche Leute es denken. Stichwort SaaS-Pokalypse. Also SaaS-Pokalypse, das ist so ein Kunstwort aus dem Februar 2026, haben wir hier im Podcast auch erwähnt, wo plötzlich börsennotierte Firmen im Bereich SaaS, also Software as a Service, die großen Plattformen im B2B-Bereich, Unternehmenssoftware, in einem Monat fast 300 Milliarden Dollar an Wert verloren haben. Es gibt sogar Stimmen, die andere Sachen dazuzählen. Bei denen ist es dann fast eine Billion Dollar, weil plötzlich klar geworden ist, mit Agents, mit Vibe-Coding werden halt bestimmte Softwares nicht mehr so wichtig. Dann kann man die sich selber bauen und braucht halt nicht mehr eine riesen Plattform dafür, die, frag mich, 200 Dollar pro Monat und Platz kostet. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist halt das Vibe-Coding so schwierig und gefährlich und so, um Gottes Willen, dann benutzt man die Daten mit irgendwelcher Software, die nicht tausendmal reviewed worden ist, dass das halt irgendwie im Sande versackt. Lass uns mal diese beiden Sphären besprechen.
Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus beidem ist, ne? Also was man ja jetzt schon beobachten kann, ist, dass wir unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Wirtschaft sehen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst Zahlen gesehen von Ramp. Das ist so ein Kreditkartenanbieter in den USA, die Kreditkarten für Unternehmen anbieten, was so Spesenabrechnung angeht, das alles sehr, sehr viel einfacher macht. Und die auch immer so Daten auswerten, so aggregiert. Und was die festgestellt haben, ist, dass Unternehmen, die viel mit KI arbeiten, dass die zum Beispiel sehr viel mehr Menschen einstellen, während die, die nicht mit so viel KI arbeiten oder nicht so viel für KI ausgeben, wahrscheinlich werden sie es über die Ausgaben dann festgelegt haben, wie viel KI dann da stattfindet in Unternehmen, dann nicht so viele Leute einstellen. Und ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was wir beobachten werden, dass wir jetzt in den nächsten Jahren, und wahrscheinlich hat es schon längst angefangen, wir sehen es nur noch nicht, dass neue Unternehmen jetzt natürlich um diese sehr viel flexibleren, mächtigeren Werkzeuge herumgebaut werden. Also wenn du jetzt ein Unternehmen anfängst und sagst, ja, dann habe ich jetzt hier die KI und kann mir ganz viele Dinge selbst bauen. Und da gehe ich aber auch nicht naiv an die Sache ran, sondern denke genau über die Dinge nach, die wir vorhin gesagt haben. Also was Sicherheit angeht, was Permission angeht, sodass nicht jede im Unternehmen dann einfach alles bauen kann, das dann alles kann. Das würde ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber gleichzeitig dann eben Unternehmen, die es schon gibt, die von ihrer, wie das immer der Fall ist bei jeder Transformation und Disruption, dass sie von ihren eigenen Strukturen zurückgehalten werden. Und diese Parallelität und diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die werden dadurch, dass die Technologie sich so schnell, so rasant weiterentwickelt und mächtiger wird, die werden sehr, sehr extrem werden. Also wir haben ja, ich meine, wenn wir im Digitalen, das weißt du ja auch, ne, da haben wir ja sowieso schon viele Bereiche, wo dann so Reibung rauskommt. Und dann haben wir dann Unternehmen wie ein WhatsApp, das 12 Mitarbeiter hat und dann für 1 Milliarde US-Dollar dann an Facebook verkauft wurde nach ein paar Jahren. Das hat man ja in Anführungszeichen der normalen, nicht digitalen Wirtschaft so in der Geschwindigkeit nicht. Und das wird man hier bei KI noch viel stärker sehen. Und das alles, worüber wir jetzt hier reden, das beschleunigt das alles nochmal weiter. Und gleichzeitig glaube ich auch, so wie wir das bei KI ja auch ganz, ganz klassisch auch sehen, dass da auch Dinge gemacht werden, die man so nicht machen sollte und die dann auch zu Epic Fails führen werden. So, das gehört einfach dazu, wenn so eine Technologie in so einem so nützlich ist und deswegen in so einem Ausmaß dann auch von Leuten, ich sage mal, mit unterschiedlichem Wissensstand benutzt wird.
Meine Sicht darauf ist, dass trotz meiner Vibe-Coding-Begeisterung ich eine Reihe von Sollbruchstellen sehe, die dafür sprechen, dass am Ende eher eine Mischung wird. Du hast eben gerade schon angedeutet, Unternehmen unterscheiden sich. Was ich definitiv sehe, ist eine Parallele zur Verwendung erstmal in den 90er Jahren von Internet insgesamt, dann in den Nullerjahren, Anfang der 10er Jahre vielleicht in Richtung Mobile Internet und Apps und dann in den Anfang der 10er Jahre in Richtung Social zu denken. Und diese verschiedenen Transformationen, die Internet-Transformation, die Mobile- und App-Transformation, die Social-Transformation, da gibt es Anleihen, wo man sagen kann, ja, man konnte noch relativ lange ohne vernünftige Website trotzdem noch ein funktionierendes Unternehmen sein, was Gewinn abwirft. Es wurde halt bloß immer seltener. Mag es auch heute noch geben, ist mir egal. Im Durchschnitt haben heute funktionierende Unternehmen nicht nur eine Website, sondern eine Vielzahl von Entwicklungen, die früher oder später vom Status, das machen nur komische Nerd-People hin zu, naja, wenn man einigermaßen im Technologiebereich auch einen Namensverlieren hat, dann sollte man das schon tun, bis hin zur absoluten Selbstverständlichkeit, bis hin dazu, dass man heute, wenn man in bestimmten Bereichen ab einer bestimmten Unternehmensgröße keinen Social-Media-Account hat in den gängigen Netzwerken, dann wird man von einer ganzen Generation kaum für einen ernsthaften Arbeitgeber gehalten. Ja, also das ist so, da ist vollkommen klar, da ist eine Selbstverständlichkeit entstanden. Und ich glaube, in ähnlicher Weise könnte es mit Vibe-Coding werden, nur schneller. Unter anderem deswegen, weil ein sehr treibender Faktor von vielen Transformationen halt der Fachkräftemangel ist und die Art und Weise, wie man junge Menschen dafür begeistert, für das Unternehmen zu arbeiten. Und wenn die im Studium sowieso den ganzen Tag sich irgendwelche Sachen selbst Vibe-gecodet haben, ob sie so nennen oder nicht, ist ja egal. Und dann sollen sie plötzlich wieder zurückfallen in einem Unternehmen in eine Zeit, als Software noch nicht high-end personalisierbar war. Weil das ist die Perspektive, von der wir reden. Wir reden hier von Software-Personalisierung. Wir reden nicht mehr davon, dass irgendwie die Unternehmenssoftware irgendwie so one size fits all, naja, stimmt, und die 7 Felder, da muss halt irgendwas reinschreiben, ist auch egal, aber die müssen wir halt zwangsweise ausfüllen, aber wir wissen gar nicht, wie die Werte da sind, bla bla bla, diese ganzen Workarounds, die man kennt. Wenn also Leute sagen, wie, ich kann meine Software nicht personalisieren, indem ich so 3, 4, 5 verschiedene Sache der Software sage, die sie dann anders lösen soll. Ich kann nicht Software personalisieren. Dann wird es halt Leute geben, die dann und deswegen sich entscheiden, nicht in einem Unternehmen zu arbeiten. Genauso wie es heute schon so ist, dass wenn jemand sagt, nee, KI können wir bei uns im Unternehmen nicht benutzen, dann sagen sehr viele junge Menschen, oh, das ist aber ein bisschen ein Downer, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Also dann arbeite ich nicht bei dir. Und ich glaube, so wird es mit Vibe Coding auch sein.
Ja. Der Arbeitskräftemangel wird auf jeden Fall an ganz vielen Stellen mit reinspielen und dass man ein attraktiver Arbeitgeber sein muss, um Leute anzuziehen. Und da spielt das auf jeden Fall mit rein. Und das ist letzten Endes auch etwas, so zum Abschluss, was ich noch sagen wollte. Du hattest das ja vorhin auch schon mit Reuters und wie teuer das gewesen ist für die Finanzdinge, was du da machen wolltest, oder die Aktien, was du da machen wolltest. Es spielt auch hier zum Teil auch mit rein. Ich glaube, dass der Betrieb und das Anbieten von Datenbanken sehr viel wichtiger wird durch diese ganzen Dinge, über die wir hier reden. Weil wir reden hier ja ganz oft darüber, nur in Anführungszeichen, dass wir uns die für uns passenden Oberflächen bauen. Egal, ob wir dann hier damit Grammatik machen oder ob wir uns die Forschung reinziehen, die dann dargestellt wird und die Aktienentwicklungen und so weiter. Und das ist ja letzten Endes auch gar nicht. Na doch, es ist schon schwer, aber es ist durchaus machbar als Unternehmen, dann das eigene interne Datenfass, das man hat, so aufzubereiten mit den Permissions und dann zu sagen, okay, du hast jetzt die Permissions, du kannst jetzt hier das Fertige benutzen, was wir hier haben, aber du kannst mit den gleichen Permissions dir das auch so bauen, wie du das brauchst, und dann kann aber die Oberfläche, die ich mir selber gebaut habe oder wie ich das dann mit der KI benutze, die kann genauso viel wie die fertige Software, die mir dann vom Unternehmen gegeben wird, aber es ist halt auf mich, auf meine Bedürfnisse zugeschnitten, und dann bin ich zufriedener, glücklicher und produktiver.
Ja. Die Auswüchse von Vibe Coding sieht man natürlich auch. Es gab zum Beispiel, seit Vibe Coding so abgehoben ist, 84% mehr neue Apps im Apple App Store in einem einzigen Quartal. Was dazu geführt hat, dass der übliche Wert von in 24 Stunden können wir deine App prüfen und dann kann sie irgendwann veröffentlicht werden, hochgeschnellt ist auf 30 Tage, weil die überflutet worden sind mit Apps, die irgendwelche Leute irgendwie 30 Sekunden zusammengecodet haben, um einfach mal zu gucken, kann ich das irgendwie so als Zeithassel benutzen, um endlich reich zu werden. Das sind so Auswüchse, da glaube ich, rüttelt sich aber der Markt zurecht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich eben auch, wie ein Softwareinstrument plötzlich zu einer Explosion führen kann, im allerbesten Sinn. Als etwa TikTok angefangen hat, bestimmte Filmbearbeitungssoftwares anzubieten mit KI, ob das jetzt Filter waren oder Schnittprogramme, sowas wie CapCut und so. Als die angefangen haben, die entsprechenden Softwares anzubieten, da ist die Fantasie, die Kreativität der Menschen bei der Erstellung von neuen Filmen auf TikTok ebenso explodiert. Eine gigantische Sphäre der Kreativität ist überhaupt nur entstanden, weil TikTok gesagt hat, okay, wir bieten jetzt bestimmte neue Softwareinstrumente an. Insofern glaube ich, es könnte mit Vibe Coding eine kambrische Explosion der verschiedenen Softwares geben, und zwar nach innen wie nach außen. Nach innen, dass Leute dann plötzlich merken, oh, dafür kann ich mir ja eine eigene Software bauen. Und nach außen, wie plötzlich haben wir wirklich für jedes Detailproblem von einer kleinen Community die Möglichkeit, eine eigene App anzubieten, wie auch immer man App denn definiert. Mit allen Schwierigkeiten, die dazugehören, mit allen Dingen, die Softwareentwicklerinnen, die schon länger dabei sind, seit 20 Jahren kennen und sich immer noch totlachen. Das natürlich, wir werden jeden Quatsch, der bei der Softwareerstellung geschehen ist, nochmal neu und nicht nur einmal, sondern noch 1 Million Mal reenacten. Und es wird eine riesige Zahl von Fails geben. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, es ist für Menschen, die im Wissensarbeitsbereich unterwegs sind, eine absolut essentielle Entscheidung, selbst ins Vibe-Coding reinzugehen. Ich würde auch sagen, vielleicht so, und dann würde ich gerne dir das Schlusswort geben, so als Appell für die Leute dort draußen. Wenn ihr in irgendeiner Weise befürchtet, die ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, dass irgendwann euer Job, so wie er heute ist, nicht mehr da ist. Wenn ihr die Angst habt, dass ja vielleicht irgendwann KI dafür sorgen könnte, dass eure Abteilung, sagen wir mal, entweder geschrumpft oder also irgendwas, was man halt so denkt, wenn man einen Job hat, dann glaube ich, wäre das sinnvollste und wirksamste Gegenmittel, sich mit Vibe-Coding zu beschäftigen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Vibe-Coding auch einen zwingt, eine bestimmte Art, eine bestimmte Denkweise nachzuvollziehen über Arbeit, über Arbeitsprozesse, über Daten. Und diese Denkweise, die halte ich für das wirksamste Gegenmittel, in Zukunft überflüssig zu werden. Das heißt, es gibt ein Prinzip hinter Vibe-Coding. Und das heißt, wie arbeite ich, wie interagiere ich mit Daten? Was kann ich dafür Nutzen draus ziehen? Welche Funktionen kann ich dabei zusammenziehen, um einen Nutzen zu bekommen, im weitesten Sinn? Und diese Denkweise ist aus meiner Sicht das Wichtigste, was man der eigenen zukünftigen Überflüssigkeit entgegensetzen kann. Und deswegen würde ich dir gerne das Schlusswort geben, Marcel, und dich darum bitten, dem Publikum, dem Podcast-Publikum hier bei Tech, KI und Schmetterlinge in 3, vielleicht auch in 5, eigentlich egal wie vielen Punkten zu sagen, was würdest du diesen Menschen empfehlen, dort draußen, wenn sie jetzt mit Vibe-Coding anfangen wollen, und zwar egal in welchem Bereich?
Ich würde bei Vibe-Coding genauso wie bei vielen anderen KI-Themen es sehen als ein auf interessante Art ein Accessibility-Thema. Also auf einmal habe ich die Möglichkeit, Dinge zu machen, die ich vorher nicht machen konnte, die auf einmal für mich möglich geworden sind. Ich glaube, André Carpati, den du ja am Anfang erwähnt hast, der das Vibe-Coding-Begriff den eingeführt hat, also ein Begriff eingeführt hat für das, was Leute schon gemacht haben, der hat, ich glaube, er war das, der hat dann auch im Laufe letzten Jahres irgendwann gesagt, dass die englische Sprache, weil er Englisch spricht, aber im Grunde genommen die natürliche Sprache jetzt die wichtigste Programmiersprache geworden ist, das zu verinnerlichen und das auch, was du gesagt hast, über die eigene Arbeit und die tagtäglichen Prozesse, die Abläufe, die man macht, nachzudenken und da wirklich einen Schritt zurück und auf sich selbst zu schauen und was kann man da tun, das ist wirklich sehr produktiv. Das kann auch sehr, sehr stimulierend sein, da auch selbst auch etwas zu bauen, wo man gar nicht wusste, ach, das kann ich, oder das kann ich jetzt mit dem Computer, kann ich das erstellen. Das ist wirklich empowering. Also, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, aber ich kann das gar nicht genug unterstreichen. Und es ist etwas, ich meine, ich bin jetzt 46 und sitze seit 30 Jahren jeden Tag vorm Rechner oder so. Und Vibe-Coding hat maßgeblich mein Verhältnis zu Computern verändert. Wie ich Computer sehe und was ich mit denen jetzt machen kann. Anders kann man es nicht sagen. Das hat wirklich meinen Horizont erweitert, die Dinge, die ich jetzt auf einmal in der Lage bin, umzusetzen.
Vielen Dank für diesen Schlussappell. Ich möchte nichts weiter tun, als dem meine zentrale Erkenntnis über Vibe-Coding und die Arbeit der Zukunft anzufügen vor der Verabschiedung. Ich glaube, dort draußen, wenn wir von Wissensarbeitenden ausgehen, von den Menschen, die in Büros sitzen und ihre Jobs haben, nicht weil sie körperlich arbeiten, sondern weil sie irgendetwas machen mit dem Know-how in ihren Köpfen. Von diesen Menschen gibt es genau 2 Arten von Leuten dort draußen. Und zwar die Wissensarbeitenden, deren Arbeit durch Vibe-Coding verändert wird, und die Wissensarbeitenden, die noch nicht wissen, dass ihre Arbeit durch Vibe-Coding verändert werden wird. Das sind die beiden Gruppen, die ich dort draußen sehe. Und mit diesem Schlussappell vielen Dank nicht nur fürs Zuhören, sondern auch nochmal die Bitte, beschäftigt euch damit, versucht das zu durchdringen. Ihr könnt es immer noch irgendwie 2 Wochen später enttäuscht lassen oder dann merken, wow, ihr habt Token für $3,000 verbrannt. Das sind alles natürlich Optionen, die man mit berücksichtigen muss, oder eine Abmahnung wegen DSGVO-Unfug, den man getrieben hat. Das mag alles sein, diese üblichen Sollbruchstellen sind da. Beschäftigt euch damit, taucht ein, versucht es aus, versucht es einfach in eurem Privatleben irgendwie zu machen, damit ein bisschen Neugier und ein bisschen technologischen Ansätzen anzufangen, Vibe zu coden. Ich würde übrigens absolut dringend empfehlen, dass jeder CEO, jede Vorständin, jede Führungskraft, die nur irgendwie ein bisschen zukunftssicher sein soll und sein will, dass die müssen allesamt anfangen, selbst Vibe zu coden. Und warum das so ist, merkt man spätestens nach 2 Tagen, wenn man es ernsthaft versucht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Marcel, dass du da warst und deine persönlichsten, intimsten Vibe-Coding-Projekte mit uns geteilt hast. Vielen Dank nochmal auch, insbesondere wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr sie in sozialen Medien weiterempfehlt oder mit uns diskutiert bei Tech, KI und Schmetterlinge auf den verschiedenen üblichen Social-Media-Kanälen LinkedIn, Instagram, TikTok und auch YouTube. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.